Sylvester Stallone ist wieder da. In seinem neuesten Film. Over the Top. Sylvester Stallone in der stärksten Rolle seines Lebens.
Das sind eine Tatsache, an der Sie nicht rütteln können. Zur Hölle mit Ihnen!
Zur Hölle mit Ihnen.
Spinner hat absolut nichts an meinem Tisch verloren. Das ist mein Spiel. Hier habe ich das Sagen. Er hat sich da gar nicht blicken zu lassen, klar?
Die beiden Worte hätten müssen. Ich gebe dann die erste Schiffe. Nichts in die volle 100.
Die Ellenbogen aufhören. Ausgangsposition.
Das ist ein ganz simpler Trick. Ich nehme einfach meine Mütze und drehe sie rum. Das ist ganz genauso, als ob man eine Maschine startet. Und wenn diese Maschine anspringt, dann fühle ich mich wie ein anderer Mensch. Wie ein Truck, wie ein Panzer.
Du gehörst mir.
Es ist die erste lockerflockige Sommerausgabe. Und wir sind die Rechte. Die linke Hand des Armdrückens. Das könnte aber in Wahrheit überhaupt gar nicht möglich sein, dass der Chrissy und ich gegeneinander antreten, weil er ist ja die linke und ich bin die rechte Hand. Das heißt, wenn wir mit der rechten Hand wresteln, Armwresteln, dann hätte ich einen Vorteil und umgekehrt mit der linken hätte er einen Vorteil. Wie machen wir da? Mein lieber, lieber Freund auf der anderen Leitung.
Das weiß ich noch nicht, Oliver. Wie wir da machen können, am besten gar nicht.
Weil dann tun wir uns nicht weh.
Tun wir uns nicht weh.
Das ist überhaupt eine verdammt nicht gute Idee. Genau so machen wir es. Das ist auch unser Ding. Das passt dazu.
Können wir nicht mehr Charakteren
ganz gut, finde ich.
Genau, dann können wir sonst ja nicht mehr podcasten. Gell?
Naja.
Wenn wir uns wehtun.
Mit verletzten Armen kann man schon noch podcasten. Das stimmt nicht.
Ich nicht. Nein, ich hätte nicht.
Warum? Weil du das Mikro anschrauben musst, oder?
Ja.
Einstecken.
Ein paar Geheimnisse muss auch ich mir noch bewahren, Oliver. Wir sind zwar ein sehr transparenter Podcast, aber alles möchte ich nicht verraten. Ich kann nur so viel verraten. Ich habe auch leichte Handgelenkschmerzen auf der rechten Hand. Tatsächlich. Schön, dass du das ansprichst. Ich weiß nicht, woher die kommen, aber ich hoffe, dass sie bald wieder gehen.
Ich wünsche dir alles Gute. Ich habe sowieso ständig Schmerzen im rechten Arm. Aufgrund meines extrem intensiven Tennisspiels. Und deswegen merke ich das eigentlich schon gar nicht mehr. Aber bin jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen erleichtert, dass du nicht gegen mich arm wrestlst. Außerdem, apropos Wrestlen, gell? Einmal im Jahr, haben wir ursprünglich irgendwann mal gesagt, gibt's einen Wrestler. Und diesmal gibt's natürlich auch einen Wrestler, auch wenn es nur ein Armwrestler ist. Wobei, diesen Fun Fact möchte ich schon vorweg schicken. Es kommt auch ein echter Wrestler in diesem Film vor. Und zwar ist es irgendeiner von diesen Typen, die halt dann bei der Weltmeisterschaft antreten. Und das ist der Terry Funk, der erst vor kurzem das Zeitliche gesegnet hat und ein Kult-Hardcore-Wrestler war.
Okay, werd's vermutlich nie verstehen, genau was der Unterschied zwischen Fun Facts und Facts ist. Weil ist es gleichzeitig auch ein Fact, dass der heute noch vorkommen wird, dieser Wrestler. Was ist so fun dabei? Verzeih, Olli, dass ich dich da gleich zu Beginn ein bisschen aufziehe. Aber vielleicht kannst du es irgendwann einmal, das kann ja offline sein, erklären. Diesen Unterschied, das darf mich persönlich voll freuen.
Ja.
Ja, apropos.
Du schuldest unserem Publikum noch was. Ist dir das eh klar?
Na, sag. Hm? Was denn?
Naja, du schuldest nur dem Publikum das eine oder andere Head-to-Head. Ich hoffe, du hast die 14 Tage ausgenutzt und brav recherchiert.
Beispiel,
Andreas Fetti gegen Thomas Berlich und so.
Okay, na dann sag mal noch einen anderen schwierig zu schreibenden, den ich dann auch gleich buchstabieren könnte, weil jetzt könnte man die neue Kategorie, also die neue Rubrik abfahren vielleicht.
Naja, Leighton Hewitt, das heißt
natürlich... soll ich es nachschauen oder soll ich es wirklich so buchstabieren, weil ich glaube, dass man schreibt?
Ja, bitte.
Leighton, glaube ich, dass das einer von diesen Doppel-Ls ist am Anfang. L-E G-H-T-O-N und Hewitt H-E-W-I-T-T. Stimmt das?
Probier es halt einfach mal aus. Google sagt ja normalerweise, wie es dann wirklich geschrieben gehört.
Ja, ich habe jetzt gerade, ich habe es jetzt wirklich aus meinem Kopf heraus.
Ach so.
Ja. Ah ja, Leighton Hewitt. Doppel-L-E-Y-T-O-N. Schaut wie interessanter.
Gang hat ja in erster Linie um den Nachnamen eigentlich und der ist ja nicht so schwarz um
Schreiben. Ja, Hewitt habe ich richtig buchstabiert. Australier. Übrigens kristallisiert sich jetzt auch immer mehr und mehr heraus, dass ich wahrscheinlich den ganzen nächsten Sommer in Australien verbringen werde.
Wow. Gell? Da werden wir
das ganze Jahr schon einarbeiten müssen dann. Hm? Okay, und jetzt, aber vorher möchte ich noch was aufdecken. Und zwar, wenn man Leighton Hewitt und Andreas Seppi beim Head-to-Head von der ATP-Tour eingibt, ja, sieht man, dass Andreas Seppi 4-mal gewonnen hat, Leighton Hewitt 3-mal, aber Die schauen aus wie ein und dieselbe Person.
Decken wir da was Gewaltiges gerade auf?
Ich glaube, wir decken da gerade was auf.
Ja, arg. Und es wundert mich ja, weil Leighton Hewitt war ja schließlich Nummer 1 der Welt und Andreas Seppi höchstens Nummer 20, schätze ich mal.
Ja, aber Olli, sie sind beide Rechtshänder.
Ja, das ist schon mal sehr speziell.
Sie spielen beide die Rückhand beidhändig.
Im Gegensatz zu uns?
Na, im Gegensatz zu dir vielleicht. Ich schon.
Ja, eben. Wir spielen nicht beide die Hände, die Rückhand doppelhändig.
Ja, weißt du, du machst wirklich eine Einhändige?
Ja.
Okay, cool.
Also, weiter. Komm, ich bin voll gespannt.
Na, der Hewitt ist so groß wie du. 1,78. Während der Seppi so groß ist wie ich. 1,91.
Wahnsinn. Ah, das hätte man nicht gedacht. Unfassbar.
Aber sie schauen wirklich auf dem Bild zum Verwechseln ähnlich aus. Aber halten wir uns nicht mit der Vergangenheit auf. Wir sind ja heute hier, um über Over the Top zu sprechen.
Und das ist genau der richtige Moment, um unseren Helden Gene einzuspielen.
Der Held der Woche.
Christian, magst du uns vielleicht verraten, was deine Gefühle, deine Emotionen zu diesen Filmen sind? Hm?
Die Frage kommt jetzt sehr überraschend.
Ja, ich weiß.
Aber ich werde mich bemühen, das trotzdem ganz locker zu beantworten für uns. Meine Gefühle und meine Emotionen. Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze jetzt da gerade vor dem Laptop, habe einen zweiten Monitor angeschlossen und sehe da das wunderbare Skript, das der Olli zusammengestellt hat. Und da hat er auf die Seite 1 in dieses PDF hat er dieses wunderbare Filmplakat von Over the Top reingeben. Und es reicht es einfach, wenn ich mir dieses Plakat anschaue, um euch meine Gefühle und meine Emotionen zu transportieren. Weil ich glaube, dass das eines der besten Filmplakate ist, die es in den 80ern gegeben hat. War nicht überhaupt. Und du siehst da alles, was dieser Film eigentlich hergibt. Also was er, du siehst auf dem Plakat einen ganz großen Sylvester Stallone, der die rechte Hand so mit einer Faust so vorstreckt, also ganz prominent ist die Hand dargestellt. Du siehst den riesigen Truck, um den sie auch geht. Du siehst die kühle Figur des Trucks im Hintergrund. Ein Auto, das vom Truck angefahren wird und zerstört wird. Und dann diesen schönen Schriftzug, der wirklich extrem gut gelungen ist, Over the Top. Und du siehst da schon, worum es geht. Die Hauptperson ist natürlich Sylvester Stallone, den wir damals alle liebten. Ja, du musst dir die er ist ja zu diesem Film gekommen, nach Rambo 2, nach Rocky 4. Das heißt, das war ja, kann man wahrscheinlich so sagen, oder einer der Höhepunkte oder der Höhepunkt überhaupt von ihm. Und genauso ist er gehypt worden. Das heißt, meine Emotion war, ich gehe in einen Sylvester Stallone Film und habe mir auch schon bestimmt erwartet, man hat ungefähr gewusst, was man kriegt. Und eigentlich hat man eher eine Art Rocky Story dann nur mit Armdrücken bekommen. Also ich habe eine sehr, sehr gute Erinnerung dran an den ersten Kinobesuch. Ich weiß, dass mir der Soundtrack sehr, sehr gut gefallen hat. Sind ja die üblichen Verdächtigen auch wieder drauf. Auch Kenny Loggins ist wieder drauf zum Beispiel, der schon auch im Top Gun Soundtrack voll abgeliefert hat. Übrigens, wo auch das Wort Top vorkommt. Ja, mhm. Das könnte man uns einmal genauer anschauen, irgendwo anders, dass bestimmte Wörter immer wieder in den 80s vorkommen sind. Nicht nur die Plots waren ähnlich, auch, ja, so wie Over the Top, Top Gun, ja.
Steel, Hammer, Metal, Power, Sword. Genau.
Ja, das ist dann die musikalische Ecke, aber auch das werden wir uns nochmal anschauen, Oliver.
Sehr gerne.
Ich habe den Film sehr oft gesehen und ich habe natürlich, wie wir alle, dann zum Armdrücken begonnen.
Kannst du dem Dieter vielleicht nur kurz sagen, wie oft du ungefähr diesen Film gesehen hast?
Also ich kann es nicht mehr mit Sicherheit sagen. Also ich habe nicht so mitgezählt. Also wir sind natürlich weit von Rocky 4 entfernt. So viel kann ich dem Dieter schon sagen. Mhm. Okay. Aber wahrscheinlich im zweistelligen Bereich werden wir schon sein.
Unbedingt.
Und er transportiert ein gutes 80s-Feeling. Das ist, ja, das ist schön, auch schöne Sonnenuntergänge mit einem Truck im Vordergrund. Es ist was voll Amerikanisches, finde ich. So ein typisch amerikanischer Film.
Es ist ein amerikanischer Traum auch ein bisschen, gell?
Ja, genau.
Das ist richtig. Ja, super. Und im Hintergrund, du hast es schon gesagt, dieser Vogel, dieser Falke, dieser Hawk. Und das ist natürlich super, weil unser Sly heißt ja in dem Film auch Hawk. Ist dir das schon mal aufgefallen? Welcher Truck gefällt dir besser? Der rote, der den ganzen Film lang vorkommt, oder der blaue, den er am Schluss gewinnt?
Boah, das weiß ich leider nicht mehr. Was ich, den blauen habe ich nicht mehr vor mir.
Ja, das ist sehr interessant, weil mein Lieblingsfarbe war immer schon rot. Aber dadurch, dass der rote Truck halt den ganzen Film lang da ist und der blaue dann so was Neues darstellt und er ist halt auch natürlich schön frisch poliert und so, taugt man fast ein wenig der blaue mehr. Das ist auch ein Phänomen, finde ich. Dass einem einfach dieses neu aufgeputzte sozusagen dann mehr taugt. Bei einer Uhr ist es auch mal gegangen.
Ja, taugt dann oft mehr das Neue. Ja, die Faszination
des Neuen. Gängige. Das. Wie wenn du ein Cola-Symbol plötzlich grün machen würdest, dann würdest du vielleicht auch mal zu der grünen Flasche greifen.
Ja, zum Ausprobieren auf jeden Fall.
Genau.
Da hast du recht, ja. Nur, was mir bei dem Truck auffällt, da weiß ich noch, und jetzt geht's mir eigentlich wieder so, ja. Mit dem Truck, der auf dem Plakat drauf ist, oder wahrscheinlich auch mit dem blauen. Würde ich gerne mal fahren. Typisch amerikanische Trucks. Es hat mich immer gestört und tut es nur immer, dass in Europa die Trucks anders ausschauen. Die LKWs schauen anders aus und sie haben diese Schnauze nicht. Und das habe ich immer so schade gefunden, weil bei uns, weißt du, da hast du vorne die Windschutzscheibe bei einem europäischen LKW und dann geht's eigentlich runter.
Ja.
Und der Motor ist unterm Führerhaus. Mhm. Und das habe ich nie so schön gefunden. Und als ich dann beim Bundesheer den LKW-Führerschein gemacht habe, war ich auch enttäuscht. Und hätte lieber gern so einen Truck mit so einer riesigen Schnauze. Und
ja, auch solche Emotionen schwingen da scheinbar mit bei dir.
Schwingen mit und haben auch Platz. Das gehört einfach einmal raus. Das gehört raus, muss man sagen, einfach mal. Ich höre da aber raus, dass du dir darüber noch keine Gedanken so großartig gemacht hast. Gell?
Nein, das hörst du was interessant falsch. Ich habe mir wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe sogar bei meinem ersten USA-Besuch, einer der ersten Fotos, die ich gemacht habe, war eben so einen Truck zu fotografieren, weil man die einfach auch so extrem taugen und mich hat auch voll gern damit fahren. Und da drin schlafen und so. Auch wie der Buddy zum Beispiel, der fährt ja auch mit solchen Trucks herum und schlaft dann da drin und das ist so cool. Schön. Ja, es ist ein gut viel Film, oder?
Puh, ich glaube, das kann ich nicht uneingeschränkt unterschreiben. Ja, er drückt schon sehr auf die Tränendrüse. Ich weiß, dass mich damals schon diese Vater-Sohn-Geschichte mit diesem übermächtigen Großvater, das war nicht unbedingt viel gut. Ja, da, natürlich war man auf der Seite von Stallone und man wollte immer, das wollte er schon als Kind damals, dass der mit seinem Sohn sich gut versteht.
Und dass ja, das stimmt funktioniert. Schon, wenn man rein.
Das wollte immer, und da ist die bösen Thematik, Großvater. Und
dann vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt einfach nur daran denke, so wie wir uns jetzt auch ausgemacht haben, reden wir doch mal über Over the Top. Wenn ich mir einfach nur das vor Augen halte, wenn ich meine Augen schließe und an Over the Top denke, dann fühle ich mich gut. Das wollte ich eigentlich damit
zum Ausdruck okay, bringen. Verstehe.
Emotionen.
Dann fühle ich mich auch gut, aber.
Emotionen.
Da fühle ich mich auch gut, da gebe ich dir vollkommen
ja.
recht.
Ja, aber das stimmt,
was das halt. Angeht. Aber ich kann ja. Over the Top nicht trennen von dem, was das außerhalb des Films mit uns allen gemacht hat. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass das bei dir genauso war, weil wir haben ständig dann Arm gedrückt, nicht nur auf den Schultischen, zum Beispiel im Turnsaal. Wie heißen diese Dinge, wo man drüber springen muss immer?
Die Kästen.
Nicht Bahn. Die Kästen. Kästen haben sie dazu angeboten, im Turnsaal, dass man da Arm drückt, ja. Und ich weiß noch genau, wie sehr es mich gestört hat, dass ich nicht besser bin im Armdrücken.
Okay.
Und dass manche anscheinend eine bessere Technik gehabt haben, weil sie, oder wirklich so viel stärker waren, aber die haben nicht stärker ausgeschaut, aber waren besser im Armdrücken.
Oder sie wollten einfach mit der rechten Hand gegen dich antreten, wahrscheinlich.
Ja, das habe ich natürlich auch gemacht, aber wir haben ja immer, so wie du auch, nehme ich jetzt schon mal vorweg, es ist ja immer rechts und dann links, oder? Du drückst immer mit beiden.
Das Leid ist wirklich die Stärke messen.
Muss ja, eigentlich das Leid ist ein Profi und kein 10-jähriges Kind.
Okay, na, wir haben immer nur mit rechts da. Immer nur.
Echt?
Ja, immer. Ich habe noch nie mein Leben mit links am Arm gedrückt.
Wirklich?
Ja.
Das ist so arg. Siehst du, dass da so regionale Unterschiede gegeben hat, gell?
Ja, deswegen ist halt mein rechter Arm extrem stark. Also wirklich so wie wieder bei Popeye. Und der linke ist extrem schwach wie ein Spaghetti.
Das ist mir noch gar nicht auf. Zeig her, Mann.
Das zeige ich dir morgen.
Zeig's mir morgen. Ja, okay.
Du, weißt, was mir nicht aufgefallen, was mir heute das erste Mal aufgefallen ist, oder jetzt mit dem, dass ich mich mit dem Film wieder mal beschäftigt habe, ist, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich mich eigentlich ganz gut fühle. Es gibt eigentlich keinen Bösewicht in dem Film. Es gibt zwar einen Antagonisten, den Opa, den Großvater und natürlich vielleicht auch den Weltmeister im Armwrestling, den Bull. Aber es gibt eigentlich in dem Sinn keinen echten Bösewicht. Und das finde ich immer ganz cool, wenn es in einem Film keinen Bösewicht gibt und der Film trotzdem funktioniert.
Aber du hast ja gerade Bösewichte aufgezählt.
Ja, aber es ist
einfach. Aber du meinst so ein Bösewicht, der alle umbringen will.
Antagonisten, weil sie haben eigentlich, sie handeln ja aus einer Sicht richtig. Ja? Ich meine, der Bull ist sowieso kein Bösewicht. Ich meine, der ist einfach nur Armwrestler oder
Sportler. Einer,
der halt einen Sport betreibt, wie beim Wrestling oder beim Boxen, wo es halt vorher natürlich auch darum geht, den Gegner auch psychisch kleiner zu machen und Kopfspielchen zu machen oder Psychospiele zu betreiben. Und am Ende, glaube ich, gibt ihm sogar die Hand, oder? Wenn man nicht alles täuscht. Und der Großvater, der hält halt nichts von dem von diesem Trucker, von dem ungebildeten Trucker. Und der glaubt halt einfach, dass der Sohn oder der Enkelsohn bei ihm besser aufgehoben ist. Und von daher ist es prinzipiell schon nachvollziehbar.
Ja. Also Protagonist, Antagonist. Antagonist reicht. Es braucht keinen Superschurken.
Genau.
Kann ich das so zusammenfassen?
So kannst du das zusammenfassen. Weißt du ein bisschen was über die Hintergründe von dem Film?
Ja, also bin mir sicher, dass ich in unserem Skript darüber was finden kann. Ja, es war einer der, also eigentlich der zweite Film, den Sylvester Stallone für Canon Films gemacht hat. Mhm. Ja, Canon Films waren damals auch bekannt für so eher B-Movies und trashige Movies. Die haben viele Filme mit zum Beispiel Chuck Norris produziert. Delta Force 1, 2 zum Beispiel oder Missing in Action 1 bis 3 oder diese Charles Bronson Filme. Das war alles Canon Films. Auch Dolph Lundgren, Michael Dudikoff, wenn du dich an diese ganzen großen Actionhelden der 80er erinnerst. Mhm. Und es war da sehr überraschend, dass die plötzlich einen A-List-Schauspieler so wie den Sly bekommen haben. Sein erster Canon-Film war
Canon
die Cobra, der auf Baba. Deutsch geheißen. War City Cobra, also nur Cobra im Original, der okay performt hat, aber grundsätzlich eher gefloppt hat und einer von den schlechten Stallone-Filmen war. Und er wollte dann gar nicht mehr noch so einen Canon-Film machen, hat aber dann bei kolportiert wird da was zwischen 10 und 15 Millionen Dollar Gage, die jetzt zwar für eigentlich normal sind oder wahrscheinlich sogar ein bisschen drunter für viele A-List-Schauspieler, aber damals extrem hoch waren und darum hat er zugesagt und ist anscheinend dürfte er auch in einem Interview gesagt haben, es ist mir egal, das Drehbuch ist so schlecht, den schaut sich eh niemand an. Und ich hole mir jetzt einfach da das Geld ab.
Ja, bei einem Budget von 25 Millionen, muss man dazu sagen, hat er 15 Millionen ungefähr eingestreift. Und der Film hat allerdings nur 16 Millionen eingenommen. Ist halt in den Kinokassen gefloppt.
Aber in den USA.
In den USA.
Er ist in den Kino, wenn man das als gefloppt bezeichnen kann, gefloppt, ja. Aber ein hat dann über VHS, hat aber dann weltweit und über VHS und Filmverwertung dann, was die Fernsehsender angeht und so, war schon im Plus. Gell?
Ich habe übrigens gehört, dass das Stallone mit diesem, mit dem, was er da kassiert hat, zu dem Zeitpunkt der bestbezahlte Schauspieler war, der Welt. Mhm. Und ja, wie du schon gesagt hast, das habe ich auch, ich habe mir noch einen Podcast zu dem Film auch angehört, oder zumindest einen Teil davon. Da habe ich auch erfahren, dass eben der Stallone diesen Film auch bis heute eigentlich nicht besonders schätzt. Und er war am Drehbuch ein bisschen beteiligt, er sagt aber, oder beziehungsweise er streitet es heute aber ab. Also er ist sicher nicht happy mit dem Film. Und vielleicht hat er da einfach auch vorweg schon irgendwie dem ganzen Projekt aufgrund dessen, dass das so eine B-Movie Firma war, einfach schon mal keine positive Einstellung dazu gehabt. Kann das sein? Und dann
ja, nur haben die schon einige Klassiker, die nach wie vor einfach zumindest in für Leute, die 80er Jahre Filme schätzen, schon von große Bedeutung haben, weil wir Over the Top gehört auf jeden Fall dazu. Ich finde Missing in Action, Delta Force, die ganzen Ninja-Filme, die es da gegeben hat, die haben schon einen wichtigen Beitrag für die 80er geleistet, ja, für mich. Ja.
Ninja, immer gut.
Ja, so Ninja-Filme, vielleicht sollten wir auch mal ein Ninja-Special machen.
Unbedingt ein Ninja-Special. Ich werde mir jetzt auch wieder mehr Ninja-Filme anschauen, glaube ich, in meinem Leben.
Mhm. Ja. Da habe ich auch seit 40 Jahren nicht mehr ungefähr. Oder seit 35 auf jeden Fall.
Das wird super. Das wird der Sommer der Ninja-Filme.
Ja.
Sehr gut.
Du, was gibt's noch über die Hintergründe zu sagen? Du hast ja vorher gesagt, Sylvester Stallone hat beim Drehbuch auch ein bisschen mitgewirkt. Er hat auch verschiedene Zitate einbringen können. So zum Beispiel ist von ihm: The world meets nobody halfway. Ist von ihm. Auch noch ein Fun Fact, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Gell? Ich habe den Soundtrack gehabt. Hast du den Soundtrack gehabt?
Leider nein. Leider nein. Aber er ist sehr gut. So ein geiler Synthi-Soundtrack geht immer, finde ich.
Synthi-80s-Soundtrack. Kenny Loggins, Meet Me Halfway, ein Hitsong. Und was war noch drauf? Was war denn wirklich der Hit? Moment, ich mache mir jetzt einmal kurz den Soundtrack auf. Dann könnten wir da drüber sprechen. Überbrück das mit irgendeiner deiner Fun Facts, Olli, während ja. ich das raussuche.
Wenn du willst, kann ich die Motivationsrede einspielen. Da hört man ein bisschen im Hintergrund die Musik. Das wäre doch ja. nett, oder? Die
ja, ja,
mach. Berühmte Motivation.
Wieso bist du abgehauen?
Du wolltest mich doch nur blamieren und das hast du auch geschafft. Schönen Dank. Großvater hat gesagt, dass du ein Verlierer bist und jetzt willst du aus mir auch einen machen und dafür hasse ich dich.
Mike, es interessiert mich einen Dreck, was dein Großvater von mir hält, klar? Nur du bedeutest mir was. Du hast eben verloren, weil du dich selbst aufgegeben hast. Du hast
nicht geglaubt, dass du ihn besiegen kannst.
Oder ist es Terrence Hill? Ich weiß, was du schaffen kannst. Du hast die Kraft.
Oder beide.
Du bist mein Sohn, verstehst du das nicht? Aber du bist auch ein reicher, verwöhnter kleiner Kerl, dem bisher alles abgenommen wurde. Es wird langsam Zeit, dass du was für dich selbst tust. Fang endlich an. Du darfst dich nicht darauf verlassen, dass die Welt dir auf halbem Weg entgegenkommt. Das hat sie gar nicht nötig. Verstehst du, was das bedeutet? Wenn du was willst, mein Junge, dann musst du es dir nehmen. Verstehst du das? Du musst dafür kämpfen. Geh rein und versuch es. Ich weiß, du besiegst ihn. Aber selbst wenn du es nicht schaffst, was soll's? Dann verlierst du. Solange du aufrecht verlierst wie ein Mann, ist das kein Problem. Denn damit bewahrst du dir die Achtung der anderen. Ich garantiere dir, wenn du da nicht reingehst, wird es dir leid tun. Du wirst es dein Leben lang bereuen und das ist schlimmer als jede Niederlage. Geh rein. Ich weiß, du kannst ihn besiegen. Willst du es für mich tun? Na komm. Wir machen sie fertig. Hm?
Genau sowas führt heutzutage, oder? Ein Vater, der seinem Kind ja. einfach sagt, hey, du musst da jetzt durch, du musst da drüber. Und nicht, du magst nicht, na okay, passt, dann gehen wir Eis essen.
Das stimmt, das haben wir jetzt tief in einer, plötzlich in einer, ja, weltanschaulichen oder Erziehungsdiskussion das gelandet. Du hast vollkommen recht, ja. ja. Hm. Da hat sie einiges getan. Glaubst du, dass es wichtig wäre? Jetzt vermehrt nur so wie es der Sly in seiner unnachahmlichen Art natürlich gesagt hat, hey, ist ja wurscht, wenn du verlierst, verlierst du, aber mach's mit aufrecht, ja, und ist besser, als du ziehst deinen Schwanz ein, bevor du noch verlierst.
Also, ich bin ja einer, der nicht schwarz und weiß sieht, sondern natürlich sehr gern auch die Schattierungen und da ist, wenn man es differenziert betrachtet, natürlich auch viel Platz noch dazwischen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das eben viele Eltern heutzutage nimmer in der Konsequenz machen und da wieder mal ein bisschen anzuschirmen und anzutauchen und die Kids einfach mal vor Herausforderungen zu stellen. Das wäre sicher nicht so schlecht, weil man muss ja bedenken, die Kinder, die jetzt von uns erzogen werden, die werden ja selber irgendwann Eltern und dann wird es immer schwächer und weniger und schwächer und das ist auch keine gescheite Zukunftsaussicht, oder? Man muss schon ab und zu mal reingehen und am Flipper Arm drucken gegen einen Vollgas-Fokuhiller und bei der Szene ist mir übrigens auch aufgefallen und das ist wirklich ein großer Negativpunkt für mich bei dem Film, dass ich diesen Kinderschauspieler, wie heißt er, also im Film heißt er Michael Cutler,
ja.
David Mendenhall, dass ich den überhaupt nicht mag. Ich finde, das ist ein ganz schlechter Schauspieler.
Es ist ein Unsympathler auch ein bisschen,
gell? Unsympathler, gut, das wiederum wäre eher sogar für seine schauspielerischen Qualitäten sagen, weil er ja eh am Anfang sehr unsympathisch sein sollte, da wie er nur in dieser Akademie ist und so. Und dann halt die Erstbegegnung mit dem Vater ja sehr ablehnend gegenübersteht. Aber es ändert sich halt dann im Laufe des Films auch nicht. Also wie er da ein bisschen zum Reden anfängt und so, ach, das taugt mir gar nicht. Viel voll unangenehm, ein bisschen zum Fremdschämen. Ja. Sehr cool, okay. Finde ich allerdings von Erben, dass er sie, kann ich mich auch noch gut erinnern, dass er sie den Ausweis, also beziehungsweise es geht ja darum, vielleicht kurz zum Inhalt, der Sylvester Stallone ist ja 10 Jahre lang nicht mehr im Leben des Sohnes präsent gewesen. Er hat ihm zwar Briefe geschrieben, aber der Großvater hat die Briefe dann dem Sohn, also dem Michael, nie gesagt. Und finde ich aber auch witzig, weil Michael findet die natürlich am Schluss. Und warum hat der Großvater schön säuberlich aufbewahrt und nicht einfach verbrannt oder so. Das wäre vielleicht gescheiter gewesen. Und der Michael ist halt so, weiß ich nicht, so 14 vielleicht. Und zu dem Zeitpunkt war übrigens dieser Schauspieler 16. Finde ich ja ganz interessant. Schaut nämlich nicht so aus.
Echt? Na, hätte er auch gedacht, dass er jünger war.
Genau. Und die Mutter liegt im Sterben. Und der letzte Wunsch sozusagen, bevor sie dann auch tatsächlich im Film verstirbt, ist, dass der Vater seinen Sohn jetzt wieder zu sich nimmt und dass sie sich einfach wieder annähern. Und deswegen holt der Sylvester Stallone den Michael von dieser Kadettenschule da ab und der Michael ist überhaupt nicht begeistert und sagt dann zu dem Direktor, haben Sie sich überhaupt einen Ausweis von dem Mann zeigen lassen? Und der Direktor sagt, na, das ist notwendig. Ziemlich witzig eigentlich. Ja, und so ist es. Aber dann muss er mit und dann wachsen sie halt zusammen und zusätzlich dann kommt halt dieser Road-Movie-Part. Zusätzlich gibt es dann diese Auseinandersetzung mit dem Großvater, der halt auch das Sorgerecht beantragt. Die Mutter stirbt inzwischen. Und der Hawk fetzt dann mit seinem Truck in die Villa von dem sehr reichen Großvater rein, wird dann verhaftet. Und dann kommt es zur Versöhnung zwischen Sohn und Vater. Der Sohn klaut sich, glaube ich, ein Auto, oder? Geil eigentlich. Mhm. Und fährt dann zu dieser
Villa in Las Vegas. Weil er ja vorher gelernt hat zu fahren. Ja, denn der Hawk hat ihm ja gezeigt, wie man einen Truck fährt und dann kann er natürlich Auto fahren auch, ja.
Genau. Und vielleicht war er deswegen schon 16, damit er diese Szenen tragen kann, der Schauspieler. Ja, das ist ungefähr die Story. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Na, immer wieder, wie es halt für die 80er Jahre auch üblich war, diese schönen Montagen, wo du ihn beim Trainieren siehst oder wo es schöne Vater-Sohn-Zeit haben mit Musik. Also Truck von Landschaftsaufnahmen der USA, das ist auch noch sehr, sehr prägend gewesen.
Trainieren während dem Truck fahren.
Trainieren während dem Truck fahren, genau. Jetzt muss ich erzählen an der Stelle, dass ich mir das ja auch gewünscht hätte, eine Zeit lang, dass man das beim Auto so hat, diese Zugmaschine, dass man halt dann so fahren kann. Aber Österreich ist da ein bisschen anstrengend und schwieriger auch zu fahren, weil man ja viel mehr nicht so viele Geraden hat, wo man sich einfach aufs Armdrücken konzentriert. Man muss ja viel mehr agieren. Drum, das geht in Amerika. Bei uns. In Australien geht es vielleicht da, aber in Österreich schwierig.
Hast du schon mal die Frage gestellt, warum sie die Eltern getrennt haben? Weil das kommt eigentlich nicht so wirklich aus. Er druckst da ein bisschen mal dumm, der Sylvester Stallone. Ja, es ist halt nicht immer so leicht und das Leben hat manchmal die eine oder andere Überraschung, mit der man nicht rechnet, zu bieten und so.
Zwei Möglichkeiten.
Aber er sagt eigentlich nicht.
Für mich, ja. Die erste, dass einfach dieser übermächtige Großvater sie immer eingemischt hat und dann für die Mutter, die schon unter Druck gesetzt hat, und das hat die Beziehung der beiden dann letztlich auseinandergebracht. Oder, ich weiß nicht, vielleicht war es ja so, ja, und vielleicht war es ja so, dass sie, ist jetzt sehr weit hergeholt, aber einfach nur, du kannst es dann auch irgendeine Mutmaßung anstellen, vielleicht einfach immer mehr vom Kind und hat den Hawk eigentlich ganz wenig Raum gelassen in dem Ganzen. Und das hat den Hawk dann irgendwann zum Weggehen gebracht. Könnte das sein.
Das könnte natürlich auch sein, ja, das stimmt. Ich tippe aber eher auf die erste, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Die erste wäre naheliegend. Übrigens eine ähnliche Geschichte. Ich habe wahrscheinlich schon mal erwähnt, dass das einer meiner Lieblingsfilme ist. Mit Viggo Mortensen, wie heißt der, Captain Fantastic?
Boah, keine Ahnung.
Wo der Viggo Mortensen mit, ganz viele Kinder hat er da, ja, in dem Film. Ich glaube 7 oder 8 Kinder oder so, oder 6, viele Kinder auf jeden Fall, in der Wildnis lebt. Und da ist auch die Mutter, aber die ist da in dem Fall von den Kindern, die ist psychisch krank und da, von der sind die Eltern auch sehr reich. Und als die dann sie umbringt, will auch da genauso wie in dem Film der böse Schwiegervater dann mit dem Viggo Mortensen, der mit den Kindern in der Wildnis lebt, nichts mehr zu tun haben und auch das Sorgerecht der Kinder haben. Hat mich voll an diese Story erinnert.
Ja, wir können uns natürlich nur ein bisschen die Nebendarsteller anschauen, neben Sylvester Stallone.
Willst du das vorher machen und danach über den Soundtrack nur kurz reden oder willst du den Soundtrack vorziehen? Weil den hätte jetzt
parat. Ach so, das war noch offen. Ja, sehr gerne. Da warten wir ja schon nicht drauf.
Ja, genau. So, das Warten hat jetzt ein Ende, liebe Leute. Lehnt euch zurück und genießt die Besprechung des Soundtracks. Genau, da alle lernen sie auch zurück. Ja, aber ein bisschen brauche ich deinen Input natürlich schon. Es geht schon um deine Emotionen auch, gell? Und okay. Zwar Nummer 1 von Sammy Hagar, ein mittlerweile All-Time-Classic, würde ich sagen. Und eigentlich den Hit dieses Soundtracks, und zwar Winner Takes It All. Großartige Nummer, oder?
Ganz ein großer.
Dann ein Lied auf Platz, auf dem zweiten Platz, nicht in der Beliebtheitsskala, sondern auf der CD oder auf dem Album, Titelliste. In This Country. Sagt er das noch was? Von Robin Sander?
Vom Namen her nicht, nein.
Take It Higher sagt mir auch nichts mehr. All I Need Is You, Big Trouble.
Beides ja so nicht, wobei das Ding. Zweite ist für mich von der Emotion her, weil du ja das abfragen möchtest, da, sehr aufgeladen, weil ich mich wirklich schon freue, wenn wir beide uns morgen wieder sehen.
Auf jeden Fall.
Also All I Need Is You,
Big Trouble. Hast du gewusst, dass Frank Stallone, der Bruder vom Sly, ebenfalls da eine Nummer platziert hat, nämlich Bad Night.
Frank Stallone? Das klingt so, ja, wie wenn es die KI erfunden hätte. Wie
könnte das? Nein, das ist... Geil. Schau mal nach, du kannst nachschauen, Frank Stallone ist Musiker.
Haben wir das im
Stallone-Podcast gesagt? Älterer Bruder.
Dass der vermutlich. Frank Stallone existiert und Musiker ist.
Ich denke schon. Okay. Wenn nicht, bitte schreibt es uns in die Kommentare. ja, und dann gibt es für mich ein super Lied, Kenny Loggins, den ich ja damals in den 80ern auch vorher abgefeiert habe. Ich habe es ja schon erwähnt, Top Gun, unter anderem auch, oder bei We're the World steht auch hinten dabei. Kenny Loggins, Meet Me Halfway, auch ein schönes Lied. Super. Schöne Landschaftsaufnahme dazu und alles ist in Ordnung. Dann gibt es noch ein paar Lieder, an die ich mich nicht erinnern kann. Fakt ist aber, ja, dass er aus 10 Songs besteht und 36 Minuten und 49 Sekunden dauert. 1988 erschienen ist der Soundtrack und immer die Chance nicht entgehen habe lassen und mir die CD geholt habe, nachdem ich leider den Rocky 4 Soundtrack nicht bekommen habe damals.
Okay, den hätte ich voll gern gehabt. Man merkt, da schwingt auch schon einiges mit, was der Soundtrack betrifft bei dir.
Ja, Rocky 4 hätte ich gern gehabt, habe ich erst viel später gekriegt, leider.
Was hast du erst später gekriegt? Rocky 4?
Den Rocky 4 Soundtrack, den hätte ich viel früher gerne gehabt, aber ich habe, ich habe so zwei Geschäften gegeben in Krems, wo du CDs oder Platten kaufen hast können, ja. Dann war ich irgendwie zu spät dran, dann ist das nicht mehr gekommen, dass man das bestellen hätte können. Habe ich nicht gewusst, habe ich nicht gemacht, ich weiß es nicht. Ja. Das hängt mir nur ein bisschen nach.
Das glaube ich.
Das wäre ein Traum gewesen, wenn ich damals einen Rocky 4 Soundtrack gehabt hätte.
In Gramsci Gramsmeier höchstpersönlich angerufen und der hat das dann in die Hand genommen, schätze ich mal.
Meinen Rocky 4 Soundtrack?
Ja, naja, er hat dafür gesorgt, dass die Musikläden dann diesen Rocky 4 Soundtrack auch verkaufen, damit du einfach glücklicher bist. Das hat er höchstpersönlich als seine Pflicht empfunden, als damaliger und auch noch heutiger Bürgermeister von Grams.
Ist der einzig wahre Bürgermeister.
Und war der einzig jemals existierende Bürgermeister.
Richtig.
Die einzige Stadt
Richtig.
Der Welt, die nur einen einzigen Bürgermeister immer schon gehabt hat. Unfassbar.
Was passiert? Naja, aber du vergisst, ich meine, ich glaube, Hof ist keine Stadt, ne? Ist nur ein Dorf oder ist das eine Gemeinde? Was ist das?
Ja,
ein
ist
Markt?
Ein Ort.
Es ist ein Ort. Es ist, ja, und drum, also kein Stadtrecht und drum stimmt deine Aussage, aber auch in Hofi Hofmann darfst du an der Stelle nicht vergessen.
Ja, da vertust du jetzt ein bisschen mit dem Namen. Er heißt nicht Hofi Hofmann, sondern Hofi Hofmeister.
Hofi Hofmeister. Entschuldigung. Sie ist der Hofi Hofmeister. Es tut mir jetzt leid, bitte. An alle Hofer geht da meine Entschuldigung schon raus. Das hätte nicht respektlos. Ja. Jetzt wirken sollen, ja.
Ich habe nur eine Frage, und zwar wegen Frank Stallone. In welche Kommentare sollen Sie das schreiben? In die Kommentare von der Folge, wo es wurscht ist, weil da haben wir es ja jetzt eh gesagt, oder in die Kommentare vom Stallone-Podcast damals?
Überrascht uns. Überrascht uns. Ja?
Wird so gut, wenn wir dann morgen da sitzen. Ach so, Blödsinn, morgen ist ja der Podcast dann noch nicht veröffentlicht. Short. Na gut, wir schauen uns mal die Protagonisten an. Lincoln, ganz gewiss, mein Freund. Lincoln Hawk. Von wem wird der gespielt?
Sly.
Richtig. Von welcher Schauspieler passt zu dieser Rolle? Welche Rolle passt zu dem Schauspieler? Robert Loggia.
Jason Cutler, würde ich sagen. Der Jason reiche Großvater.
Cutler, du hast vollkommen recht. Und dazu habe ich die KI befragt, zu diesem Mann. Ne? Und ich kann euch Folgendes sagen. Der Robert Loggia hat eine Oscar-Nominierung bekommen für Jagged Edge, das Messer, 1985, bester Nebendarsteller, nominiert. Und er hat ein paar andere Kultrollen in Scarface als Drogenboss Frank Lopez. Dann spielt er in Big natürlich mit.
Hm.
Dann spielt er in
Lost Highway.
Independence Day und Lost Highway, ganz genau. Richtig. Also in Independence Day spielt er den General Gray und in Lost Highway spielt er auch mit. Und er spielt ein paar Serienauftritte da in Die Sopranos, in Magnum, in Columbo und in Quincy. Der David Mendenhall, über den wir vorher schon gesprochen haben, der Michael Cutler, ist jetzt nicht so bekannt worden. Er hat früher als Kind schon in General Hospital mitgespielt. Und er hat dann eine längere Pause gemacht, ist in den 2000ern zurückgekehrt, aber halt auch nur für so Nebenrollen in Law and Order und so. Und er ist jetzt Anwalt, und zwar in der Filmbranche.
Ach so.
Welche Rolle würdest du sagen, ist der Rick Sumwalt oder Sumwalt?
Also für mich ist der Rick Sumwalt ein echter Kraftsportler.
Mhm.
Und er tritt in dem Film für mich, ich glaube am ersten, als Rivale im Armdrücken von Stallone auf. Es könnte sein, dass sein Name im Film Bull Hurley ist.
Bull. Es ist Bull Hurley. Richtig. Und wie du schon richtig gesagt hast, ist dieser Bull Hurley tatsächlich Weltmeister im Armdrücken gewesen. Er hat 5-mal den Weltmeistertitel erreicht und ist eine echte Größe im Sport, im Armwrestling-Sport. Und er hat auch noch in weiteren Filmen mitgespielt, und zwar in Batman Returns als tätowierter Strongman und hat Gastrollen gehabt in Full House zum Beispiel. Oder in Eine schrecklich nette Familie. Und er hatte auch eine Zirkuskarriere hinter sich als Kraftmensch im Cirque du Soleil. Und mein lieber Freund, das Traurige ist, obwohl er sich sehr gegen Drogen im Sport eingesetzt hat, ist er mit 51 Jahren bereits gestorben. Ja. Und er hat...
An Drogen... Konsum.
Naja, an einem Herzinfarkt. Also wahrscheinlich, ja.
Also das waren Anabolika dann, oder? Dass er so kräftig
kann
geworden ist?
Kann natürlich sein, also.
Ja.
Aber das habe ich jetzt nicht nachrecherchiert. Mhm. Was ja auch weiß, ist, dass der vorher immer Haar gehabt hat und sie für den Film die Haare abrasieren hat müssen und ab dem Zeitpunkt gesagt hat, ich schaue viel geiler aus mit Glotzen. Ich bleib dabei.
Super. Du, ich möchtest nur was anderes sagen, weil...
Bitte.
Ich habe mir es gestern auch wieder auszugsweise angeschaut, den Film. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber ich finde, dass die schauspielerische Leistung vom Stallone gut war. In dem, also das, wie er sich so vorbereitet auf das Armdrücken immer so und diese Blicke und wie er da schaut und wie, was er da emotional rüberbringt. Das muss ich sagen, das war wirklich gut.
Das war wirklich gut. Ja. Und dem kann ich nur beipflichten. Absolut. Das stimmt. Ja. Sollen wir noch über die Kapperl-Szene reden vielleicht? Da bringt das nämlich zu
Kapperl-Szene, ich glaube, du hast das am Anfang eh eingespielt, gell?
Mit dem Umdrehen
der Kappe, die Maschine läuft. Auch natürlich, das ist oft, wird nur immer zitiert, kann man sagen. Ja, sobald irgendwer beim Tennis-Top-Brill das Kapperl umdreht, musst du automatisch an Over the Top denken, oder?
Das stimmt. Soll ich es nur mal einspülen?
Nein.
Okay.
Ich möchte nur sagen, dass Meet Me Halfway auch für einen Oscar nominiert war.
By the way.
Und dass viele Leute damals, als der Film rausgekommen ist, das als sehr unrealistisch betrachtet haben, was da abgezogen worden ist bei diesem Armwrestling-Bewerben, vor allem der große Showdown da zum Schluss. Natürlich waren das alles einfach Karikaturen ihrer selbst, diese Gegner da. Die sind alle aus dem Gold Gym in L.A. gecastet worden, irgendwelche Bodybuilder, die dann dort wilde Armdrücker gemacht haben. Aber es hat, finde ich, gepasst. Nur die Realität hat damals beim Armdrücken noch anders ausgeschaut. Da war das noch nicht so, da war das irgendwie noch überhaupt nicht so groß aufgezogen und du hast nicht solche überzeichneten Charaktere gehabt, fast wie es es beim Wrestling gegeben hat. Mittlerweile habe ich aber gehört, dass sie das dem Ganzen angepasst hat. Das heißt, wenn du jetzt aktuelle Armwrestling-Sachen siehst, schaut es aus wie bei Over the Top. Einflussreich war dieses Meisterwerk des Films auf die Armwrestling-Szene, weil natürlich viele, die jetzt top sind oder vor ein paar Jahren nur Top-Armwrestler waren, sind natürlich mit dem Film Over the Top groß geworden und das hat sich deswegen in diese Richtung bewegt.
Das ist interessant, ja. Das finde ich gut. Also ja, also da, das ist schon geil. Also ich glaube, das ist schon auch ein Mitgrund, warum mir der Film einfach extrem taugt, weil mir dieses amerikanische Show-Getöns halt einfach auch immer schon taugt hat. Und mich holt das natürlich schon sehr ab, wenn es, also es wird so auch wie bei den Rocky-Filmen teilweise halt extrem in die Länge gezogen. Ich glaube, das ist eine Dreiviertelstunde oder so, wo es halt dann wirklich darum geht, was da in Las Vegas bei diesem Finale abgeht oder überhaupt beim gesamten Wettbewerb. Aber sie machen das schon geil. Also diese Einspieler dann eben, wo dann kurz die Charaktere vorgestellt werden, sodass du ein bisschen connectest mit denen. Das ist fein, das taugt mir sehr, sehr, sehr.
Hast du auch so ein Board, wo du immer siehst, wer weiterkommt? Hast du sowas auch?
Dass ich mitschreibe oder was jetzt bei dem Film? Oder?
Nein, dass du dann so eine große Tafel siehst, wo du siehst, der und der Armdrücke ist jetzt schon im Viertelfinale. Siehst du sowas auch beim Film? Das weiß ich nämlich nicht mehr.
Also
bei
Karate
Kid hat sowas gegeben.
Ich glaube, ich das mitschreibe jetzt mal. Ich glaube schon, ja, dass man das sieht. Ich glaube schon.
Also ja.
Wir haben uns ja
was beide, 80er Jahre
selbstverständlich, wir wären nicht wir, wenn wir uns den Film natürlich beide nicht vorher nicht angeschaut hätten. Aber ich glaube schon, dass man es sieht. Wir können uns ja Gott sei Dank noch sehr gut an alles erinnern. Und das ist irgendwie in meiner Erinnerung schon drinnen. Ich habe nebenbei noch ein bisschen geschaut, was mit diesem geilen Fukuhila-Typ, der gegen den Sohn antreten muss beim Flipper, was aus dem geworden ist. Der heißt Jimmy Keegan. Das ist schon mal ein cooler Name. Ist mittlerweile auch glotzert. Und schaut ein bisschen aus wie der Sänger von den Smashing Pumpkins und ist auch tatsächlich in erster Linie Musiker. Also er ist Schlagzeuger der amerikanischen Progressive Rock Band Spokes Beard. Was sagst du dazu?
Da kann ich nichts mehr dazu sagen.
Ja, verstehe. Er hat sogar auf dem Studioalbum von Carlos Santana Supernatural mitgespielt als Schlagzeuger.
Echt?
Bei Primavera. Mhm. Bei dem Song. Cool. Sehr gutes Album. Taugt mir sehr. Hab ich daheim.
Mhm. Na gut, wenn es nichts mehr gibt, würde ich
ja
jetzt die Folge beenden.
Sehr gern, mein Freund. Dann traben wir uns Kapperl wieder noch vor.
Ja.
Und werden wieder zu normalen Personen und gehen aus diesem mit Spannung geladenen Podcaster-Körper wieder in unsere Privatpersona über und freuen uns, wenn wir euch in 14 Tagen wieder was Neues näher bringen können.
Genau. Und da es ja sommerlich frisch zugeht bei uns, werden wir wieder einen Filmklassiker vermutlich besprechen.
Oho, ja, da bin ich sehr gespannt. Freue mich schon drauf.
Ich mich auch. Und ich freue mich auch, dass wir uns morgen wieder mal in live sehen und umarmen können.
Das wird ganz großartig. Und wir müssen jetzt nur ganz kurz ein bisschen reden, weil ich aber das Outro, was ich jetzt einspülen kann, und das habe ich jetzt suchen müssen. Und da ist es auch schon. Also, pfiat euch. Baba, macht es gut. Lasst euch immer schön die Hände waschen vom Essen und auch vom Abend.
Bis dann.